KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, der dritten inzwischen, von Tech, KI und Schmetterlinge. Der Tech-Podcast von mir, Sascha Lobo, und Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe. Mit mir dabei ist Elisabeth Lorange, quasi Co-Host, Co-Moderatorin, regelmäßige Regular, wie man im Podcast-Game sagt. Und das Thema, was wir heute uns vorgenommen haben, Elisabeth, ist Robotik.
Genau, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe in den letzten Jahren das LLM-Game beobachtet und fand es ganz spannend, wie das einzog in die Robotik. Und seitdem wir von dem Staubsauger zum richtig humanoiden Roboter uns weiterentwickelt haben.
Ich rede darüber relativ offen, dass ich Roboter lange unterschätzt habe und auch fehleingeschätzt habe. Ich habe das so ein bisschen aus der Perspektive des Produktions- und Fertigungslands Deutschland gesehen. Das war für mich eine Unterkategorie von Automatisierung am Fließband in der Industrie, dass tatsächlich Roboter plötzlich nach meiner Wahrnehmung in den letzten 2 Jahren, insbesondere auch durch diesen, das hast du ja gerade gesagt, Schub der LLMs, der großen Sprachmodelle mit künstlicher Intelligenz, dass die so an Relevanz dazugewonnen haben. Das war für mich überraschend in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, es hängt auch ganz eng mit dem zusammen, was du gerade gesagt hast, humanoide Roboter. Das hängt sehr, sehr stark mit künstlicher Intelligenz zusammen. Und diesen Zusammenhang, dem wollen wir ein wenig auf den Grund gehen und auch versuchen zu überlegen, in welche Richtung entwickelt sich denn diese ziemlich interessante Kombination aus Robotik und künstlicher Intelligenz.
Ich glaube, diese humanoiden Roboter, die wir momentan ganz viel in der Entwicklung sehen und die total spannend aussehen, die sind noch stark in der Minderheit. Also das heißt, ich teile dein Excitement, ich teile deine Aufregung, aber ich glaube, es wird noch eine Zeit dauern. Aber was du sagst, betraf mich auch. Ich habe mich immer gefragt, warum müssen die eigentlich aussehen wie Menschen? Wenn wir im Haushalt und so weiter Roboter haben möchten, dann müssen die auf die Umwelt, auf unsere Umwelt quasi abgestimmt sein. Und deswegen haben die 2 Beine, 2 Arme, so ein kopfartiges Gebilde, weil unsere gesamte Umwelt, unsere physische Umwelt ist halt auf Menschen ausgelegt. Mhm. Seit ich diesen Aha-Moment hatte, verstehe ich, wo die Entwicklung quasi hingeht.
Das ist deswegen interessant, weil mir ein Bekannter, ein technisch versierter Bekannter vor einiger Zeit, das war noch vor dem großen generative KI-Boom, mal lang und breit erzählt hat, warum es in den nächsten 50 Jahren nicht so sein wird, dass humanoide Roboter irgendeine größere Rolle spielen. Und der Kern davon war schon, dass das, was Menschen können, so spezifisch ist. Er sprach dann von einem sogenannten Klempnerproblem. Und dieses Klempnerproblem, ich vermute, das ist eine Übersetzung aus dem Englischen, das sei so, dass so eine klassische Tätigkeit von Klempnern kann so viele, so vielfältige Prozesse erfordern, so viele auch ganz verschiedene Herangehensweisen, dass ein Roboter nicht dazu in der Lage wäre. Und dieser Sprung, dass er dann doch irgendwann in diese Richtung geht, dass menschenähnliche Tätigkeiten bis zu einem Punkt der Fingerfertigkeit vorgenommen werden von Robotern, die mindestens erstaunlich ist. Aber diesen Schub, den haben wir auch, glaube ich, tatsächlich generativer KI zu einem guten Teil zu verdanken. Zum einen, weil die Wahrnehmung der Umwelt natürlich durch die Wahrnehmung von der direkten Umgebung per Kamera, also die Erkennung von Objekten, durch generative künstliche Intelligenz einen riesigen Schub gemacht hat. Einerseits und andererseits, glaube ich, was auch eine Rolle spielt, ist, dass man durch generative künstliche Intelligenz plötzlich mit den Robotern reden kann bzw. könnte. Da glaube ich, dass das Verbalisieren, das Reden mit der Maschine tatsächlich auch einen Schub gebracht hat in der allgemeinen Business- und Lebensverträglichkeit von Robotern.
Ja, stimmt, aber ich sehe den Fortschritt immer noch nicht ganz so weit, wie er vermeintlich zu scheinen sein. Weil selbst ein Roboter hat Probleme, zum Beispiel, wenn du einen Roboter in eine Küche stellen würdest, dann würde der Roboter arge Probleme haben, die Tischdecke von dem Abtrockentuch zu unterscheiden. Ganz beispielhaft fand ich zum Beispiel die Geschichte rund um die Optimus-Roboter. Hast du gehört, was Elon Musk im Oktober 2024 orchestriert hat?
Ja.
Er hat in so einem Launch-Event in Hollywood, das war ein Robotaxi-Event, hat er verschiedene Roboter hinter eine Bar gestellt. Und diese Roboter sollten Cocktails mixen und Drinks ausschenken und so weiter. Und für einen Roboter ist es derartig komplex, ein Glas so zu greifen, dass es nicht kaputt macht, aber eben auch nicht aus der Hand fällt, die alle Roboter haben fernsteuern lassen. Mhm. Das heißt, im Keller saßen dann lauter Mitarbeiter, die in Motion-Capture-Anzügen saßen, diese Bewegungen halt vorgemacht haben und damit den Roboter gesteuert haben. Und das ist natürlich in der ganzen Tech-Szene, das ist ein weit verbreitetes Phänomen, dass die Leute fake it till you make it machen. Also das heißt, dass die Software super weit ist, aber die Hardware schafft es noch nicht.
Da fällt mir ein wichtiger Punkt ein, der vielleicht zu meiner Enttäuschung beigetragen hat, die jetzt aber wieder gekontert wurde. Ich habe vor, ich glaube inzwischen über 10 Jahren, wie so viele, regelmäßig die Videos von Boston Dynamics gesehen. Es war eine der ersten Firmen, die auch ganz aktiv soziale Medien genutzt haben, um in Anführungszeichen Werbung für sich zu machen. Irgendwann hatten sie menschenähnliche humanoide Roboter, die Saltos machen konnten und alle möglichen anderen Bewegungen. Das war schon ziemlich eindrucksvoll, auch wenn die manchmal noch verkabelt waren und nicht so richtig ausschließlich autonom aussahen. Und ich sage deswegen aussahen, weil irgendwann bekannt geworden ist, dass der größte Teil dieser Videos eben auch gefaked ist durch Fernsteuerung. Das ist vor ein paar Jahren rausgekommen und das war für mich schon... Da dachte ich, ah krass, okay, die sind also noch gar nicht so weit, wie sie immer tun. Jetzt dagegen würde ich sagen, ja, Cocktailglas ist eine Dimension, das ist wahrscheinlich auch auf absehbare Zeit relativ schwierig. In anderen Bereichen sehen wir, dass Roboter gerade durch die Kombination mit künstlicher Intelligenz Bewegungen vollziehen, Abläufe auch realisieren können. Das hätte man vor 3 oder 4 Jahren nicht gedacht. Ich glaube, da ist wirklich ein gigantischer Boom, so ein bisschen nachgelagert zu künstlicher Intelligenz.
Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Aber zu den Optimus-Robotern, letztlich kam das alles raus, weil der Mitarbeiter, der unten im Keller saß, tatsächlich zu demjenigen, dem er den Cocktail ausschenken sollte, gesagt hat, er sei ein Romba mit Gliedmaßen. Also das war schon ein ziemlich brutales Zerplatzen der Seifenblase. Nun, aber ich denke, im Prinzip hast du recht. Es sind Quantensprünge, die Modelle momentan erledigen. Insbesondere Google DeepMind hat mit Gemini Robotics ein neues Modell gebaut und released, das mit der richtigen Hardware natürlich total effizient sein kann und multimodal und sicherlich auch bald Aufgaben im Haushalt übernehmen. Also ich meine, wir alle wollen ja ultimativ den Roboter, der die Wäsche machen kann. Ich weiß nicht, ob du den Roboter gesehen hast, der diesen mit chirurgischer Präzision diesen Kung-Fu-Kick gemacht haben.
Ja.
Hast du es gesehen? Also das finde ich unglaublich.
Das ist absolut. Ich habe jetzt mehrfach von Leuten gehört, dass ein großer Teil dieser Verbesserung durch neue Datenanalysen geschieht. Also zum Beispiel die von dir vorher angesprochenen Motion Capturing Anzüge. Diese Anzüge, die hat man schon mal gesehen, wenn man sich so ein bisschen für Tricks im Kino interessiert. Das ist ein Datenstrom, der KIs überhaupt erst dazu gebracht hat, die Bewegungen von Menschen zu lernen. Wenn wir uns mal hier so im ersten großen Themenblock fragen, warum Roboter eigentlich gerade in aller Munde sind, dann muss man, fürchte ich, einen Punkt hinzufügen, den ich für mit einer der geschicktesten PR-Schachzüge überhaupt halte. Wenn man ein bisschen anfängt, sich mit Robotik zu beschäftigen, dann kommt einem immer wieder ein Begriff in die Quere, der nennt sich Physical AI, ja, also physikalische künstliche Intelligenz. Und wenn man dem ein bisschen nachspürt, dann sieht man und dann erkennt man, dass dieser Begriff ziemlich offensichtlich in sehr radikaler Weise gepusht wurde, geprägt wurde von Nvidia. Und da wäre der Hintergrund, dass Nvidia natürlich durch diesen gigantischen Vorteil, den sie sehen bei KI, ja, wo den sie sich erarbeitet haben, dass sie diesen Vorteil irgendwie übertragen wollten in die Welt der Robotik. Und das hängt auch mit einer Börsenerzählung zusammen. Denn wir sehen jetzt, wie bei ganz klassischer KI, also LLMs, noch nicht überall völlig klar ist, wie man damit Geld über ein gewisses Maß hinaus verdienen kann. Ja, man sagt, okay, OpenAI kann $20 nehmen, von manchen auch $200 und von manchen irgendwann $20,000 im Monat, mag alles sein. Aber sind das die großen Umsätze? Und die Frage bei Robotik in Verbindung mit KI, die ist vollkommen klar. Das geht direkt in die Industrie. Der Markt ist jetzt schon weit über 200 Milliarden groß und wird explosionsartig anwachsen mit der zunehmenden Fähigkeit der Roboter. Meine Einschätzung, was Nvidia gemacht hat, ist, die haben diesen Begriff gepusht, um ihr Primat von KI auch zu übertragen in einen Bereich, wo ganz sicher in den nächsten 10 Jahren unendlich viel Geld verdient wird. Die wollten auch sehr intensiv mit Robotik in Verbindung gebracht werden. Und das ist für mich einer der cleversten Schachzüge überhaupt. Man ist super in KI und dann sagt man einfach, dass da vorne ist ja Physical AI. Davon hat dadurch einen Sofortstart Vorsprung.
Ja, aber die gibt es auch schon seit 30 Jahren und das war immer schon eine sehr solide Company. Das ist jetzt nicht so, dass die über Nacht erfolgreich geworden sind.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also ultimativ wird man sehen, dass der Wert von Nvidia meines Erachtens, ja, meine kleine Prognose hier, gerechtfertigt ist, weil, wie du schon sagst, es wird in alle Bereiche des Lebens wird KI eingewoben werden und eben Robotik wird ein großer Teil davon werden, weil alleine die Pflegeroboter, wenn die Pflegeroboter in der Form kommen werden, wie sie kommen sollten und auch wie es prognostiziert wird, dann wird das ein Riesenbereich sein. Unsere Gesellschaft ist derartig überaltert und nicht nur in Deutschland, auch in anderen Bereichen, in Japan, in großen Teilen Südeuropas. Wer soll diese ganzen Menschen pflegen? Mhm. Also ich meine, selbst jetzt sehen wir schon in ganz vielen Restaurants, ich zumindest, diese kleinen Tablettroboter, ja, die so ganz cute aussehen und auf die man das alles stellen kann, auf die man die Tablette stellen kann und es abräumen. Daher, also ich glaube, dass Jensen Huang da auf dem richtigen Pfad ist und durchaus recht hat damit. Und dieses Physical AI war natürlich ein Startstreich, selbstverständlich.
Ja, das Interessante ist, lass uns mal kurz ein bisschen tiefer in die Technik einsteigen. Das Interessante ist, dass Roboter ja über die großen Sprachmodelle hinaus, mit denen sie dann quasi mit Menschen kommunizieren könnten, unter anderem, die haben verschiedene Arten, dass hinter Robotern im Zweifel auch sogenannte Weltmodelle stehen. Und das eigentlich Spannende, und das kann auch einer der Gründe sein, warum wir jetzt so einen Schub gesehen haben. Das eigentlich Spannende ist, dass ziemlich genau vor einem Jahr, im Mai 2024, DeepMind entdeckt hat, dass der große Trick von großen Sprachmodellen, nämlich je mehr Rechenpower man draufwirft, desto besser werden sie irgendwann. Sehr vereinfacht ist das der Grund, warum plötzlich so aus dem Nichts Ende 2022, Anfang 2023 generative künstliche Intelligenz so da war und mit einem reden konnte und Sachen machen konnte, die bis dahin nur Menschen konnten. Weil irgendwann jemand gemerkt hat, okay, wenn wir das Gleiche nicht mit 100 Prozessoren machen, sondern mit 10.000 Prozessoren und nicht mit so und so vielen Daten, sondern mit 10.000 mal so und so viel Daten, dann wird das irgendwann so viel besser, dass ein Sprung erkennbar ist.
Ja, die Grafikkarten von Nvidia haben es möglich gemacht. Ne?
Absolut, ja, absolut. Aber man braucht einfach unfassbar viel Rechenpower. Und das Interessante ist, dass DeepMind mehr oder weniger aufgedeckt hat, dass genau dieser Zusammenhang, dass ab einem bestimmten Punkt eine Verbesserung vorhanden ist, die man nicht erwartet hätte, die nicht mehr linear zu erklären ist, dass die ganz offensichtlich auch bei Weltmodellen funktioniert. Das heißt aber, dass Roboter also in den nächsten Jahren, wenn sie entsprechenden Daten haben, endlich noch viel, viel besser werden können in der Wahrnehmung ihrer Umwelt. Das ist jedenfalls das, was hinter DeepMinds Entdeckung gelauert hat.
Und das ist bestimmt auch so. Und deswegen, um jetzt den Kreis zu schließen, ist dieses Experiment, was Elon Musk da in seinem Robotaxi-Event gemacht hat, auch gar nicht so dumm. Ja, dieses Fake it till you make it schafft natürlich eine unfassbar große Möglichkeit, Daten zu sammeln. Die brauchen ja Daten aus der Erfahrung. Es gibt momentan lauter virale Videos, auf denen man chinesische Roboter in Fabriken sehen kann. Und diese Roboter werden momentan nur trainiert. Ja, diese ganze Bewegung und das ganze Greifen von Dingen, das Gehen, das Umfallen, das ist eine reine Datensammlung.
Ja, und einen Punkt, den hast du gerade schon angesprochen, den würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Nämlich einen Punkt, warum die großen Sprachmodelle so schnell lernen konnten, war, weil der Mensch in den letzten grob 35 Jahren rund um die Uhr milliardenfach das Internet vollgeschrieben hat. Das heißt, es gibt unendlich viele Sprachdaten. Bekannterweise haben sich die großen Unternehmen, die das gemacht haben, jetzt nicht intensiv darum gekümmert, ob und wie sie das genau durften, sondern haben gesagt, ey, ist amerikanischer Fair Use, Urheberrecht ist nicht so schlimm, machen wir alles, zack, bumm. Hatten aber faktisch einfach Milliarden und Abermilliarden vollgeschriebene Webseiten zur Verfügung, um zu lernen, und zwar Sprachen, und zwar mehr oder weniger alle. Man hat kein Internet von Bewegungsdaten, was Körper angeht, auch nicht was humanoid-ähnliche Körper angeht. Das gibt es noch nicht. Das heißt, man muss diese Daten irgendwie selber erzeugen. Was ich daran sehr spannend finde, ist, dass genau wie du beschrieben hast, dass es gerade mit Hochdruck passiert. Und dass, wenn jetzt, haben wir gerade von gesprochen, DeepMind entdeckt hat, okay, wenn man ganz viele Daten hat, dann können die Roboter auch irgendwann so einen Qualitätssprung machen. Und wir sind gerade dabei, diese ganz vielen Daten zu erzeugen. Also ist es nur eine Frage der Zeit, bis Roboter so wirkmächtig werden, dass sie quasi mit ihrem Weltmodell in eine Region vorstoßen, wie heute große Sprachmodelle. Das ist die Hoffnung. Und dieser Unterschied, vom einen gibt es schon ganz viele Daten, beim anderen müssen die Daten erst hergestellt werden, auf welche Art und Weise auch immer. Das war bei mir so ein Moment der Erleuchtung. Es gibt kein Internet der Bewegungsdaten, sonst wären Roboter schon auf der Qualität von LLMs.
Ja, nur die Skalierung wird länger dauern als bei den LLMs. Weil wenn du überlegst, wie die haben jetzt Grafikkarten aneinander geschaltet, eine nach der anderen, und darüber haben sie skaliert. Also auf Englisch sagt man throwing bare metal. Ja, haben sie auf die LLMs geworfen. Klar, aber Daten zu generieren zum Beispiel oder Daten zu sammeln, ist ein langwieriger Prozess. Also das Internet soll im Übrigen bis 2026 angeblich ausgelesen sein. Wenn man das in Papier drucken würde, ja, dann würde der Papierstapel bis zum Mond reichen. Also so viele Daten sind es tatsächlich. Nur das Gleiche zu erwarten von den Robotern, das wird halt lange dauern.
Ja. Die Flexibilität der eigenen Umgebung und dann auch noch flexibel darauf reagieren zu können, das ist eben schon eine sehr menschliche Eigenschaft. Was auch eine menschliche Eigenschaft ist, bringt uns direkt zu dem zweiten großen Themenkomplex, der viel, viel mehr Menschen betrifft, als man so denkt, nämlich Angst. Angst, und da gibt es ganz unterschiedliche Ebenen der Angst. Eine ist zum Beispiel, dass wirklich Leute Angst vor einer Art Terminator haben. Ja, und das ist natürlich bei KI in Verbindung mit Robotik im Prinzip das allererste, woran man denkt, wenn man eigentlich nur so klassische Science-Fiction-Bildung in dem Bereich hat. Ja? Ich würde gerne diese Kombination besprechen, weil ich das so ganz nackt nicht stehen lassen will, die Angst vor dem Terminator. Oder ist es Angst vor dem Verlust des Jobs? Das sind so die beiden großen Ängste, über die ich jetzt gerne mit dir sprechen würde.
Bei Angst vor dem Terminator denke ich sofort an KI-gesteuerte Waffensysteme. Und dann muss ich dazu sagen, dass diese natürlich hocheffizient, wesentlich effizienter als Soldaten wahrscheinlich sind oder auch menschlich gesteuerte Waffensysteme. Nur am Ende sind sie ja auch immer das Produkt oder das Resultat von Informationen, die Menschen in sie hineingeben. Und wenn man übrigens nach China guckt, da sind diese kleinen Robohunde inzwischen zu Rudeln, haben sie sich zusammengefunden und spucken nur Feuer. Ja, also das ist schon beunruhigend, aber wenn man drüber nachdenkt, sind wir Menschen ja nicht unbedingt besser. Ich finde immer dieser Ansatz, dass wir eine höhere Ethik haben als die Maschinen oder dass wir bessere Entscheidungen treffen, finde ich vermessen. Weil wenn man sich anschaut, was wir in den letzten 100 Jahren für Kriege abgerissen haben und was wir für Millionen und Millionen an Menschenleben gekostet haben ohne Roboter, dann sollte man sich schon überlegen, ob vielleicht nicht sogar eine KI-dominierte Welt oder eine Welt, in der die KI und die Roboter die Entscheidung treffen, vielleicht die bessere ist. Da kann man die gesamte Menschenwürde einprogrammieren und so weiter. Und Fairness vor allen Dingen.
Ja, also dem würde ich heftig widersprechen, aber jetzt auch nicht, weil ich sage, das kann nicht so sein, sondern da würde ich mit Prinzipien argumentieren. Das ist ja auch philosophisch eine ganz intensive Diskussion gewesen, schon sehr oft rund um Robotik. Ich glaube aber, dass das eine Sackgasse ist, zu denken, das würde funktionieren. Ich glaube aber, dass dieser Punkt, ob jetzt Roboter dominieren oder welche Entscheidungen von wem getroffen werden, über den kann man bestimmt sehr interessant diskutieren. Das hängt aber nicht ursächlich mit dieser Angst, mit diesen Ängsten zusammen. Ja? Ich glaube, Leuten, die von dem Terminator Angst haben, kann man nicht sagen, aber eigentlich wäre die Welt doch besser, wenn Computer sie steuern würden. Völlig abgesehen davon, dass es da auch ganz viele andere Gegenargumente gibt. Aber wenn wir diese Angst sehen und dann so eine Meldung sehen, die kommt ursächlich aus einer Studie, interessanterweise aus Südkorea, nennt sich Particle Armored Liquid Robots. Da haben Forscherinnen und Forscher eine Art flüssigen Roboter erfunden, der sich teilen und wieder zusammensetzen kann und der andere Teile gewissermaßen fressen kann. Ich habe ein Video gesehen, das sieht schon gar nicht mehr so weit entfernt aus von diesem Terminator 2, der aus flüssigem Metall offensichtlich war. Ist auch schon wieder ein bisschen länger her.
Ja.
Ich kann sehen, warum man in diese Richtung am Anfang so ein bisschen nachdenklich ist und jetzt, je weiter das fortgeschritten ist, je mehr humanoide Roboter da sind, je mehr man auch hört, dass große Sprachmodelle sich plötzlich irgendwie komisch selbstständig machen oder Dinge verbergen, ja, oder Fehler machen, die sehr, sehr, sagen wir mal, ungünstig wirken. Da kann ich gut verstehen, wie man plötzlich denkt, oh, die Kombination aus ChatGPT, was mir gestern den größten Quatsch erzählt hat zum Thema XY, und einem Roboter, der im Zweifel 100-mal so stark ist wie ein Mensch und aus Metall. Diese Kombination, da bin ich mir noch nicht so sicher, wie geheuer das ist.
Ja, aber das hat man doch immer gedacht. Bei jeder Neuerung, bei jeder Innovation gab's die Kritiker, die davor Angst hatten. Es gab doch lange Zeit Menschen, die den Zug für zu schnell hielten und deswegen sind sie neben dem Zug hergelaufen, weil die Seele nicht so schnell reisen konnte. Ich kann die Ängste verstehen, aber die eigentliche Gefahr in der Welt sind wir doch selbst. Ich glaube, es braucht immer noch Menschen, die Roboter zu manipulieren oder überhaupt dahin zu kommen. Aber technisch, ja, sind wir noch so weit davon entfernt, dass die Robo-Armee uns übernimmt. Wenn man sich die Demos anguckt von den neuesten Robotern, dann in zwei Drittel der Fällen fallen sie einfach auf den Rücken und kommen nicht wieder hoch.
Mhm.
Also ich glaube, wir sind davon noch weit entfernt. Ja, aber hörst du das oft auf Vorträgen tatsächlich, dass Leute wirklich davor Angst haben?
Also ich höre das unterschwellig, dass sie davor eine gewisse Angst haben. Das geht dann eher so in Richtung Skynet oder so, aber dass das mitspielt, das ist fast immer so. Das geben Leute nicht gerne zu, wer gibt schon gerne Ängste zu. Aber ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass gerade wenn man da aus Laienperspektive drauf, dann macht man häufig, nimmt man dann Annahmen für selbstverständlich, die alles andere als selbstverständlich sind. Ich glaube, das hängt interessanterweise, diese Befürchtung, sehr eng zusammen mit dem Hauptgrund, warum humanoide Roboter so intensiv im Gespräch sind. Dass wir als Menschen den großen Wunsch nach Anthropomorphisierung haben, dass wir in die Maschinen einen Teil von uns selbst hineinfühlen wollen und hineindenken wollen. Und in dem Moment, wo wir das machen, können wir uns irgendwie auf einer ganz tiefen Ebene nicht vorstellen, dass ein Wesen zwar so ähnlich aussieht wie wir, aber nicht letztlich die gleichen verworfenen, dunklen Gedanken hat wie wir. Ja, dass er irgendwie so ein Roboter nicht am Ende doch auch nur ein Mensch ist. Und ich glaube, absurderweise kommt da ein guter Teil der Angst her. Wenn man denkt, wenn ein Mensch so mächtig wäre, der würde das doch ausnutzen. Der würde doch böse sein. Der würde doch irgendwann kippen. Und deswegen denkt man, dass es bei Robotern auch so sein muss.
Ich denke, das kann sein. Vor allen Dingen, weil wir als Menschen oder ich glaube auch das menschliche Gehirn nimmt alles, was so menschenähnlich ist, erstmal peripher wahr. Und wir versuchen es einzuordnen. Und dann dadurch, dass sie aber nicht ganz menschlich aussehen. Also gerade, es gibt ja sehr viele humanoide Roboter, die tatsächlich Masken haben, die aus Silikon geschaffen sind, die dann dem Antlitz oder dem Abbild eines Menschen sehr ähnlich sind. Da fehlt ja irgendwie etwas. Und dieses Uncanny Valley, weißt du, was das im Hirn hervorruft. Das heißt, dass etwas sehr ähnlich aussieht, aber doch nicht gleich. Da haben wir ja als Menschen immer ein Störgefühl irgendwie.
Mhm.
Und dieses Störgefühl, und das ist tatsächlich es gibt eine Kurve vom Uncanny Valley. Und dieses Störgefühl, dass diese Kurve sagt ab, wenn etwas fast aussieht wie ein Mensch, aber eben nicht hundertprozentig. Und wir sind primär so darauf eingestellt, dass wir sehr, sehr, sehr genau sehen, wenn irgendwas kein Mensch ist, weil das dann potenziell für uns eine Gefahr sein könnte. Ich glaube, es ist eine Emotion, die bei uns hervorgerufen wird, die uns Angst macht, weil wir es nicht einordnen können. So.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Problem. Ja, es sieht aus wie ein Mensch, aber ist nicht ein Mensch. Das heißt, wir wissen nicht, was passiert.
Interessanterweise habe ich vor ein paar Tagen Anfang Mai ein Video gesehen aus dem Hause Elon Musk. Deswegen muss man sich fragen, ob es tatsächlich so gestimmt hat. Es war extrem eindrucksvoll, nämlich ein tanzender Optimus. Und der hat auf eine Weise getanzt, wo ich sagen würde, selbst wenn das ferngesteuert war, war das extrem eindrucksvoll. Also der ganze Prozess des Tanzens war so original, dass mein erster Gedanke war, das muss gefaked sein. Das muss also eine KI sein, mit der es hergestellt wurde. Dass die Bilder also gar nicht echt waren. Nach dem zweiten Recherchieren habe ich gemerkt, das könnte schon sein. Und ich glaube nicht, dass das autonom passiert ist. Ich glaube, es war immer noch ferngesteuert. Aber die Bewegungsabläufe waren in einer Tiefe menschenähnlich, die für mich extrem verblüffend waren. Ich glaube, das lag auch wieder an Motion Capturing.
Der hatte Swag. Ich habe das auch gesehen, ja. Das war ein verdammt guter Tänzer, der da im Keller saß und vorgetanzt hat.
Auf jeden Fall. Und dass man davor Angst haben kann und auch schon lange haben kann, das ist vielleicht so zum Abschluss von diesem Track Angst vor dem Terminator und dann hin zum Angst vor Jobverlust. Das ist aus meiner Sicht schon sehr lange sehr gut erkennbar. Aus den 40er Jahren gibt es von dem bekannten und von mir verehrten Autor Isaac Asimov die Asimovschen Gesetze, nämlich die sogenannten Robotergesetze. Das sind drei Gesetze, relativ kurz zusammengefasst, die er in eins von seinen Science-Fiction-Büchern niedergeschrieben hat. Er hat also schon in den 40er Jahren darüber nachgedacht, wie es irgendwann sein wird, der Punkt, vor dem wir jetzt gerade stehen, dass man Robotern sagen muss, auf den Weg geben muss, wie sie sich verhalten sollen, vor allem gegenüber Menschen. Und da ist, ich lese die mal vor, die deutsche Übersetzung davon. Das erste Gesetz heißt, ein Roboter darf kein menschliches Wesen in Klammern wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit in Klammern wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Das zweite lautet, ein Roboter muss den von ihm einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Und die dritte, ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert. Es hört sich so total basic an, Aber es gab schon Generationen von Roboterphilosophen, die nach diesen Gesetzen aus den 40er Jahren versucht haben, Situationen zu konstruieren, wo dann doch gegen ein Gesetz verstoßen werden muss. Und gegen welches wird dann verstoßen? Ja, das erste eher oder das zweite oder, also da gibt's natürlich so Ebenen, die da mit interessant mit reinspielen. Aber eigentlich ist die Abschlussfrage von diesem kurzen Track: Brauchen wir eine eigene Robotermoral? Brauchen wir eine eigene Roboterethik?
Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass wir, also zum einen für die Roboter, das Gleiche gilt natürlich auch für die KI, weil die werden über kurz oder lang werden die gesamte Produktionsstätten abdecken. Und ich denke, dass das, also ich will sagen, das Verhalten untereinander, aber die Koexistenz zwischen Mensch und Maschine muss sicherlich separat reguliert werden. Und auch, wie sich die Roboter verhalten, was dürfen Roboter tun, auch was darfst du mit deinen Robotern anderen Menschen antun, auch wenn du sie meinetwegen nicht wissentlich verletzt, also weißt du, das heißt, du musst unter Verletzen subsumieren, dann sicherlich haben wir im Westen eine andere Ethik und Moral als in anderen Kulturen und in anderen Ländern. Müssen wir dann eine übergreifende schaffen? Ich meine, wir stoßen dann an die gleichen regulatorischen Grenzen und Herausforderungen, die auch die KI hat. Weißt du, in China haben sie komplett andere Ideen letztlich davon als in Amerika. Und ich finde, es ist ja auch das Recht jeder Kultur und jedes Landes, ihre eigenen Ideen zu haben, was auch Roboter dürfen und was auch Roboter nicht dürfen. Weißt du, es gibt letztlich Systeme oder auch Kulturen, da haben Menschen unterschiedlicher, an unterschiedlichen Ebenen in der Gesellschaft unterschiedliche Werte sozusagen. Das wäre in unserer westlichen Gesellschaft völlig undenkbar, aber in anderen ist es so. Und wie gehen wir dann damit um? Also ich glaube, es bedarf auf jeden Fall einer Ethik, die das zumindest beleuchtet und so im Groben skizziert, damit wir da später nicht völlig ins Schwimmen kommen, oder? Wie siehst du das?
Ja, das für mich ist da eine perfekte Überleitung drin zu dem nächsten Angst vor Jobverlust, nämlich das Schnittfeld zwischen dem, was du gerade gesagt hast und was heute schon ausgerechnet und natürlich in China passiert, ist, dass es eine Roboterpolizei gibt. Ja, also da muss man auf der einen Seite, weil das ja per Staatsgewalt irgendwann auch Gewalt werden kann, sich überlegen, was macht denn der Roboter, wenn er als Roboterpolizist ein Verbrechen verhindern soll, kann, muss oder einen mutmaßlichen Verbrecher fangen soll. Na, da kommen sofort eine Vielzahl von sehr, sehr schwierigen Situationen, wo man vielleicht gar nicht so kategorisch sein kann, wie das eben in diesen Gesetzen der Fall war oder Abwägungen braucht. Und der zweite Punkt ist halt der Verlust des Jobs. Ich glaube nicht, dass Polizisten ausgerechnet gleich morgen davon betroffen sein werden, aber woran wir uns gewöhnen müssen, und das ist eins der interessantesten Zitate, das ich dieses Jahr gehört habe, es ist das von Salesforce-Gründer Mark Benioff. Der hat Anfang des Jahres nämlich gesagt, dass die heutigen CEOs ziemlich sicher die letzten sein werden, die eine rein menschliche Workforce, also eine rein menschliche Belegschaft führen. Das finde ich schon ein sehr krasses Zitat, weil es übersetzt bedeutet, es geht nicht darum, ob jetzt die KI deinen Job nimmt, sondern dass KI und Robotik dazu geeignet sind, die Belegschaft, also die Arbeitenden in einem Betrieb zu multiplizieren, dass plötzlich auch Arbeitende dazukommen, Mitarbeitende dazukommen, die eben nicht mehr aus Fleisch und Blut sind, sondern KI-Agenten und KI-Roboter.
Klar, aber das wird doch dann wieder genauso sein wie die Maschinen damals, weißt du, mit der Dampfmaschine und so weiter. Das heißt, wir wurden einfach nur augmentiert. Ich glaube nicht, dass die Teil der Belegschaft werden, sondern ich glaube, dass die einfach zum Werkzeug werden. Ja, also das heißt, vielleicht leite ich dann ein Team von Robotern. Aber
hätte ich vorher dann ein Team von Menschen geleitet, dann wäre das ja, also ich meine, ich werfe mal eine Zahl rein, das ist eine relativ hohe Zahl, aber sie stammt von internationalen Währungsfonds und es ist ja jetzt nicht niemand. Und die denken sich tendenziell eher nicht irgendwas aus, sondern versuchen da nach meiner Erfahrung auch wissenschaftlich zu argumentieren. Und dieser internationale Währungsfonds hat gesagt, 60% der Arbeitsplätze in fortgeschrittenen Volkswirtschaften laufen Gefahr, durch KI und Robotik ersetzt zu werden. Also das ist eine Größenordnung, von der ich sagen würde, ja okay, ich bin auch jahrelang rumgegangen und habe gesagt, ihr müsst nicht Angst um euren Job haben, ihr werdet nicht ersetzt durch eine KI, sondern durch einen Menschen, der KI benutzt. Mag alles sein, aber was ist, wenn die Effekte in der Zwischenzeit, sagen wir mal, mit einem gewissen Zeitverzug eintreten?
Da müssen wir uns als Gesellschaft relativ schnell anpassen und adaptiv sein. Es entstehen ja auch neue Jobs. Es ist ja nicht nur so, es gibt da natürlich viele Thesen dazu. Und ultimativ glaube ich, wir wissen es nicht. Und ich denke ich, ist die Antwort darauf. auch der IMF, also mit den 60%, das halte ich für sehr aggressiv. Man kann sein, aber wir wissen es nicht. Wenn du in die Philippinen guckst zum Beispiel, dort sind 2 Millionen Menschen von ungefähr 114 Millionen Einwohnern, sind Clickworker. Das heißt, sie annotieren und konnotieren Daten für OpenAI, für verschiedenste Firmen und klicken nur auf den roten Regenschirm oder den grünen Regenschirm. Das heißt, es ist eine komplett neue Industrie erschaffen worden durch die Trainingsdatensätze für LLMs am Ende. Es gibt auf jeden Fall viele neue Ideen oder auch viele neue, es werden neue Industrien geschaffen. Und durch die Roboter, glaube ich, wird vieles erleichtert werden. Ich glaube, es wird vieles verbessert werden. Aber ich glaube nicht, dass wir als Menschen nicht in der Lage sind, diesen Shift mitzumachen. Weißt du? Ich glaube nicht, dass wir Massenarbeitslosigkeiten sehen werden und dergleichen. Also ich denke, es wird einfach verbessert werden. Es wird werden Dinge verändert werden. Aber das wird die Alternative. Was ist die Alternative dazu? Das Stillstand. Ich meine, wir wollen auch alle autonomes Fahren haben. Hören wir deswegen auf, irgendwie Taxifahrer auszubilden? Nein, also.
Das stimmt und gleichzeitig kann man ja durchaus das so ein bisschen extrapolieren. Interessanterweise, das habe ich schon häufiger beobachtet, wird nämlich durch diesen wahnsinnigen Wunsch nach Daten der Roboter fast automatisch menschenähnlicher. Gleichzeitig ist es genau der richtige Moment, wo man den zweiten Teil des Internationalen Währungsfonds auch noch zum Besten geben kann, also die zweite Erkenntnis. Wir haben von 60% der Arbeitsplätze in fortgeschrittenen Volkswirtschaften gesprochen, aber nur 26% der Arbeitsplätze in einkommensschwächeren Ländern sind in ähnlicher Weise gefährdet. Das finde ich deswegen spannend, weil man es eigentlich immer anders gedacht hätte. Automatisierung trifft eher die ärmeren Länder lässt eher Jobs ersetzen, die eben nicht so wahnsinnig hochqualifiziert ausgeübt werden müssen, sondern wo so eine bestimmte technische Fähigkeit ausreichen könnte. Das ist so eine Unterstellung, wahrscheinlich manchmal auch einfach eine boshafte Unterstellung. Es scheint umgekehrt zu sein.
Das ist ja eine sehr hochspezialisierte Technologie, die momentan auch noch sehr, sehr teuer ist. Ich glaube, bei der IMF schaut da auf einen, ich will sagen, verkehrten Zeithorizont. Aber traurigerweise wird es so sein, dass im Rest der Welt Human Capital oder Humankapital noch wesentlich günstiger ist als diese hochkomplexen Roboter. Im Übrigen brauchen die Strom, ja, die brauchen Wartung, die brauchen Chips und eben auch Inferenz. Und das muss alles erstmal irgendwie geleistet werden. Also ich glaube, da hängt es halt von der Entwicklungsstufe ab am Ende.
Ja, meine Frage jetzt zum Abschluss von diesem Track wäre, glaubst du tatsächlich, dass wir in absehbarer Zeit Arbeitslosigkeit oder sogar Massenarbeitslosigkeit durch KI und Robotik haben werden?
Ich bin Optimistin, daher ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir zusammen mit der KI besser werden, höher, schneller weiterkommen. Aber die Gefahr besteht. Also ich glaube nicht, dass die Gefahr bei null ist, aber ich glaube, sie ist kleiner und ich glaube, dass sie Menschen eher helfen wird. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, ich glaube, insbesondere in der Medizin und in der Pflege werden wir mit Robotik und KI wahnsinnige Fortschritte machen. Hochpersonalisierte Roboter, die das Gesicht der Angehörigen tragen, die dann in der Pflege den Omis die Bilder der Katzen bringen. Das sind Dinge, die dringend notwendig sind. Das heißt, ich glaube eher, dass sie Mehrwert schaffen wird, ja.
Meine Position dazu ist an einer Stelle differenziert wegen bestimmten Entwicklungen in der Vergangenheit. Ich glaube auch nicht, dass Arbeitslosigkeit unmittelbar das Problem sein wird, auch wenn man in bestimmten Bereichen, zum Beispiel bei Programmierern, jetzt schon sieht, wie die Nachfrage nachlässt. Meta und OpenAI und relativ viele andere haben sich damit gebrüstet, dass schon ganz bald nur noch sehr viel weniger Programmierer den Code schreiben. Ja, Mark Zuckerberg sprach von bis zu 90% des Codes, der in den nächsten anderthalb Jahren von AI programmiert wird, was automatisch bedeutet, dass nur noch 10% von Menschen programmiert wird und damit brauchen sie vielleicht nicht mehr ganz so viele so extrem hochbezahlte Entwickler. Aber, und das ist aus meiner Perspektive gesellschaftlich noch eine größere Geschichte, wir haben gerade in den Dienstleistungsgesellschaften, Vereinigte Staaten und auch Großbritannien zum Beispiel in Europa, einen Effekt beobachten können in den letzten Jahren, Jahrzehnten durch Automatisierung, der in Deutschland noch gar nicht angekommen ist oder nur sehr, sehr wenig angekommen ist. Und das ist die Überqualifikation. Ich glaube, dass die direkte Folge von KI und von Robotik weniger sein wird, dass alle möglichen Menschen arbeitslos werden, sondern ich glaube, dass immer mehr Menschen für ihren Job überqualifiziert werden und deswegen weniger Geld bekommen, als sie eigentlich verdienen können. Das ist ja quasi die Übersetzung von überqualifiziert. Und das Interessante ist, die Konstante dahinter ist, dass man sagen kann, je mehr Intelligenz in eine Maschine wandert, desto weniger Intelligenz und Erfahrung muss bei der bedienenden Person verbleiben. Das ist eine sich abzeichnende Beziehung, die bedeutet, dass ab einem bestimmten Punkt, wenn die KI mit Robotik so clever wird und so präzise und so viele Tätigkeiten machen kann, dass dann diejenige Person, die diesen Roboter bedient hat, hätte man früher gesagt, ihn vielleicht nur noch so ein bisschen beaufsichtigen muss und so ein bisschen gegenprüfen und vielleicht nochmal eine KI drüber laufen lassen, ob das auch wirklich so seine Richtigkeit hat. Ich sehe schon, dass wir ein Problem kriegen können mit Überqualifikation, und zwar mit flächendeckender Überqualifikation. Um da mal Zahlen zu sagen, wir haben in Deutschland weit unter 10%, die überqualifiziert sind für ihren Beruf, den sie ausüben. Wir haben in Großbritannien und den Vereinigten Staaten teilweise 30-40% der Menschen, die überqualifiziert sind. Das hängt noch auch an anderen Faktoren, aber ich glaube, das könnte in Deutschland tatsächlich auch passieren, bis in diese Größenordnung, durch Robotik und KI. Wir kommen kurz eingeschoben zum KI-Tool der Woche. Markus Schwarze hat das für uns thematisch passend vorbereitet.
Roboter und physische KI sind natürlich ein alter Hut für jeden, der bei sich zu Hause R2-D2 oder hilfsweise einen mittelintelligenten Saugroboter von Vorwerk den Staub vom Parkett wischen lässt. Der heißt übrigens Kobold. Das KI-Tool der Woche ist eines, das noch mehr macht als Kobold. Es räumt die Wohnung um, macht aus der heruntergekommenen Junggesellenbude ein charmantes, lichtes Loft und wandelt das Wohnzimmer zum einladenden Gesprächssalon für ausführliche Sofa-Sessions mit einem guten Buch, der Freundin oder dem Besuch der angehenden Schwiegermutter. Die Rede ist von homedesigns.ai. Das KI-Tool nimmt am Rechner oder dem Smartphone Fotos der eigenen Butze entgegen. Anschließend teilt man der KI den Zweck des Zimmers mit. Wohnzimmer, Homeoffice, Schlafzimmer oder was auch immer. Man beauftragt ein Redesign und wählt einen Stil. Da ist vieles möglich, von skandinavisch über mediterran bis Bohemien. Außerdem wird man ermuntert, mit einem Schieberegler einzustellen, wie stark die KI eingreifen darf. Ist man da zu mutig, erfindet die Intelligenz schon mal ein Fenster, wo vorher eine glatte Wand war. Bei behutsamem Einsatz hält sich die KI weitgehend an die Vorlage. In unserem skandinavischen Modell fließt die Software die Wohnküche mit hellen weißen Fliesen, ersetzt dunkle Schränke durch weiße und auch ein paar Holzstühle bekommen einen freundlichen weißen Anstrich. Der KI-gesteuerte Innenarchitekt hat dabei die Taschen voll Geld. Mal ersetzt er eine Tischplatte aus Holz durch eine Marmorplatte. Ein dunkelblaues Sofa erhält plötzlich einen strahlend hellblauen Überzug. Und dunkelrote Stehlampen in den Ecken werden durch kräftige, bestimmt sündhaft teure Deckenleuchten ersetzt. Wer nicht so betucht ist, wählt als Designstil die Version IKEA. Dann gibt's ein günstigeres Holzregal. Ein Schreibtisch im Homeoffice wird schlicht und funktional und die ehemals dunkelgrünen Wände bekommen einen freundlich hellgrauen Anstrich. Home Designs AI verfügt über eine schier endlose Zahl an Designs. Minimalistisch, futuresk, luxuriös, da ist vieles möglich und auch manches unmöglich. Die eigenen hochgeladenen Bilder werden in der Standardeinstellung für die Community veröffentlicht. Das möchte man vielleicht nicht unbedingt, wenn das Badezimmer in unaufgeräumtem Zustand fotografiert wurde. Doch gewährt der Modus einen intimen Blick in fremde Schlafzimmer, potthässliche Küchen und auf das, was die KI daraus macht. Wer noch nicht mit eigenen Fotos hantieren will, findet im Netz eine gelungene Sammelstelle für schlecht gestaltete Wohnräume. Die Reddit-Gruppe Where Man Can Live zählt 2,6 Millionen Mitglieder. Dort laden vorwiegend junge Männer, die meisten wohl zu Recht alleinstehend, Bilder ihrer Behausungen hoch und lassen sich von anderen Vorschläge für neue Gestaltungen machen. Die Bilder sind ein gefundenes Fressen für eine entfesselte InDesign-KI. Da bleibt nur ein Haken bei homedesigns.ai. Und das ist die unübersichtliche Kostenstruktur. Nach der ersten Registrierung für $29 im Monat sind ungefähr 2/3 der gewünschten Funktionen nicht freigeschaltet. Zum Beispiel eine hochaufgelöste Version der KI-generierten Bilder. Die gibt's nur im Tarif Premium Plus für einmalig $47 zusätzlich. Auch da fehlen weiterhin einige hübsche KI-Mätzchen. Die gibt's im Tarif Business für weitere $67 oder Business Plus für $97. Wer bei dieser KI-Abzocke nicht mitmachen möchte, findet im guten alten ChatGPT eine günstige Alternative. Auch dort kann man inzwischen Bilder seines Heimes hochladen und mit einem Prompt überarbeiten lassen. Macht daraus ein hübsches Wohnzimmer im skandinavischen Stil. Das als Prompt nimmt die Proportionen des Zimmers auf, streicht Wände neu und verrückt Möbel an gefälligere Stellen. Für ein paar frische Ideen taugt diese besondere, ins Physische reichende KI allemal.
Ja, wenn wir jetzt im dritten Bereich unserer Diskussion mal in die Zukunft schauen. Wenn wir jetzt mal versuchen, aus der gegenwärtigen Lage so ein bisschen zu extrapolieren, in welche Richtung geht das eigentlich, dann fürchte ich, muss ich das, ich halte ihn wirklich für eine Knalltüte, aber muss ich das mit einem Zitat beginnen. Denn Elon Musk hat gesagt, dass humanoide Roboter gewissermaßen die neuen Autos sein könnten, werden könnten. Und das in mehrerlei Hinsicht. Dieses Zitat lautet, dass bis 2040 10 Milliarden humanoide Roboter auf dem Planeten rumlaufen werden, zu Preisen zwischen $20,000 und $25,000. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass du irgendwann in den nächsten Jahren so einen Roboter für eine Leasingrate von, sagen wir, 350 Euro im Monat alles machen lassen kannst, was du möchtest. Das ist eine Größenordnung. Glaubst du, dass die auch nur halbwegs realistisch ist? In 15 Jahren sind 10 Milliarden, also im Prinzip mehr als Menschen, 10 Milliarden humanoide Roboter auf diesem Planeten?
Das glaube ich nicht. Also zum einen glaube ich, dass sie wesentlich günstiger sein werden. Die Roboter, die es heutzutage schon gibt, die humanoiden Roboter aus China, kosten um die 16.000. Also die sind jetzt schon günstiger. Ich denke nicht, dass wir es schaffen werden, so viel zu skalieren in der Kürze der Zeit. Vor allen Dingen im Hinblick auf die Materialien, die es dafür bedarf. Also die ganzen Erden, die ganzen Metalle, die wir dafür brauchen. Ich denke nicht, dass unsere Welt, die das für 10 Milliarden Roboter hergibt, Nummer eins. Nummer zwei. Ich glaube auch nicht, dass jeder seinen eigenen Roboter zu Hause brauchen wird. Ich glaube, Roboter werden wie die kleinen Helferlein im Hause dann meinetwegen 5 Stunden bei mir verbringen, 5 Stunden bei dir verbringen, dort die Wäsche machen. Also ich glaube, wir werden immer mehr in eine Sharing Economy uns bewegen, hoffentlich auch bei den Autos. Und um so effizienter zu werden, weil wir dann in der Zukunft hoffentlich verstanden haben, dass wir mit unserem Planeten so ein bisschen vorsichtiger umgehen müssen und mit den Ressourcen, die wir haben, ebenfalls ein konservativer sein sollen. Also ich glaube, er hat im Prinzip recht, dass wir sehr viele haben werden, aber ich denke, das wird wesentlich günstiger werden, als was er da voraussieht. Aber Elon Musk ist immer ein bisschen aggressiv, ne? Der sagte ja auch schon, er prognostiziert schon ganz lange, dass wir jetzt eigentlich schon lange autonomes Fahren haben sollten und so weiter. Also bei ihm wäre ich vorsichtig mit seinen Vorhersagen.
Er hat ja seit 2014 jedes Jahr, im nächsten Jahr geht es wirklich los mit dem autonomen Fahren.
Ja, wirklich, endlich.
Jetzt ist es übrigens tatsächlich losgegangen mit Waymo, aber er war nicht dabei, das fängt er ja erst dieses Jahr an. Gerade du hast von den Kosten gesprochen, die finde ich auch noch einen wichtigen und erwähnenswerten Punkt, weil hier wieder, sagen wir mal, eine gewisse Abhängigkeit, weltweite Abhängigkeit mitspielt. Morgan Stanley hat einen Report rausgelassen vor ein paar Tagen und hat einfach berechnet, wie viel humanoide Roboter kosten. Und zwar, aktueller Anlass dürfte relativ klar sein, das war zwischen Trump und den Schwierigkeiten mit China. Und zwar einmal, was humanoide Roboter kosten, wenn sie mit Teilen aus China gebaut werden und einmal, wenn sie ohne Teile aus China gebaut werden. Und zwar Stand heute, und zwar im Durchschnitt dieser amerikanischen Startups, wie Figure zum Beispiel und ein paar andere, die genau daran arbeiten. Und der Unterschied ist eklatant, denn das ist eine Einschätzung von Morgan Stanley, wie gesagt, der Bank, die sagen, okay, der gleiche Roboter kostet mit Teilen aus China $46,000 und mit nicht-chinesischen Teilen $131,000. Also fast dreimal so viel. Und ich fürchte, dass auch hier wieder, wie auch bei seltenen Erden, wie bei ganz vielen anderen Dingen, wie bei Produktion, es jetzt nicht Zufall ist, dass China da nicht nur weit vorne ist, sondern diesen Vorsprung auch ausbaut, weil das für sie ein Machthebel ist. Über den Preis auch ein Machthebel. Und das wiederum heißt in einer Welt von heute eine ziemlich dramatische Abhängigkeit.
Ja, und einen kleinen Spion bei dir im Haus. Ne?
Das wäre dann der nächste Punkt.
Ja, die Frage ist natürlich, wollen wir diese absolute Überwachung aus Fernost auf die Dauer haben? Also man sollte sich im Klaren sein, dass das immer ein Risiko sein könnte. Man hat herausgefunden, dass in chinesischen Solaranlagen, dass diese kleinen Solarwechselrichter, das sind diese kleinen Teile, die Solarpaneele und die Batterien und so weiter alles konnektieren, dass dort kleine Kommunikationsgeräte eingebaut wurden. Das heißt, dass die gesamte Strominfrastruktur damit voll sein könnte und somit alles entweder sofort abgeschaltet werden kann oder eben weiter kommuniziert werden kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Roboter. Weißt du, mehr Insight in dein Haus und in dein Privatleben kannst du ja eigentlich keinem geben, oder? Also schwierig, finde ich.
Ja, und dann erst recht, wenn Macht, und ich will jetzt gar nicht zu dystopisch werden, aber wenn Macht natürlich auch daraus bestehen kann, dass so ein Roboter jetzt nicht ganz wehrlos ist, vorsichtig gesagt, da gehen, glaube ich, bei allen Leuten im Kopf sofort die Alarmglocken an. Das führt aber auch wieder in so einem großen Bogen zu dem Thema, auch übrigens von unserer allerersten Sendung, digitale Souveränität. Ich würde mir einen Hausroboter zulegen, allerdings keinen aus China. Aus genau diesem Grund. Ich glaube jetzt nicht, dass China da völlig irrational vorgeht und sagt so, jetzt rasten alle chinesischen Roboter überall auf der Welt aus. Aber ich möchte noch nicht mal in diesen Bereich kommen, wo ich überlegen müsste, sage ich jetzt etwas China-Kritisches, während der Roboter dabei ist und kriege dann vielleicht irgendwann auf irgendeine Weise Probleme. Also Probleme sind ja viel vielfältiger Natur. Dann ist da der nächste Punkt, der mit bedenkenswert ist, was uns eigentlich direkt zu diesem Punkt digitale Souveränität und Robotik führt und der Frage, wie weit sind wir da eigentlich in Deutschland? Es gibt zum Glück ein Teil einer Antwort. Es gibt immerhin einen deutschen Hersteller, der sich da einen Namen, es gibt viele deutsche Robotikhersteller, Deutschland ist in Robotik ziemlich gut, aber was humanoide Roboter angeht, da haben wir mit Neura oder Neura und dem humanoiden Roboter 4NE1, ich spreche das jetzt mal alles deutsch aus, tatsächlich jemanden, der zumindest dem Anschein nach eine internationale Konkurrenzfähigkeit mitbringt.
Ja, immerhin. Also, und die Frage ist natürlich, ob welche Modelle dann darauf laufen. Das werden sicherlich nicht deutsche Modelle sein. Das heißt, wir haben wieder eine Abhängigkeit auf der Softwareseite. Die Frage ist, wo die Chips herkommen. Das werden sicherlich keine deutschen Chips sein. Die Frage ist, wo die Modelle trainiert werden. Das wird sicherlich nicht auf deutschen Cloud sein, vielleicht, wer weiß. Aber es wird sehr, sehr, sehr herausfordernd sein, dass wir da Lösungen finden, die eher westlich orientiert sind, glaube ich.
Ich bin absolut sicher, dass die Modelle auf Stackit natürlich trainiert werden. Davon gehen wir aus, das ist ja auch von Schwarz Digits mit auf den Weg gebracht. Unabhängig davon sehe ich, dass wir so eine komische Dissonanz haben. Ziemlich viele Automobilhersteller weltweit nämlich bauen eigene humanoide Roboter. Tesla allen voran, aber auch Toyota. Die meisten großen chinesischen Elektroautomobilhersteller, die ja in den letzten 3, 4, 5 Jahren einfach gigantisch geworden sind, BYD zum Beispiel, die bauen auch humanoide Roboter. Wenn Elon Musk vom neuen Auto spricht, beziehungsweise das insinuiert, dann hängt das einfach auch damit zusammen, dass die schiere Zahl, und da gibt es andere, die kommen zu geringeren Schätzungen als 10 Milliarden in den nächsten 15 Jahren, viel, viel weniger, aber so bei 1, 2, 3 Milliarden sehen viele schon eine Größenordnung, die erreichbar sein könnte. Die schiere Zahl solcher Industrieprodukte könnte bedeuten, dass der humanoide Roboter wegen seiner Marktgröße, dieses Trillionengeschäfts, 10 Milliarden mal $25.000, dass das ähnlich krass wirtschaftlich das 21. Jahrhundert prägen wird, wie das Auto des 20. Jahrhunderts.
Es ist auch tatsächlich ein interessanter Ansatz, für die gesamte Automotive-Industrie zu pivotieren, weil das Wachstum wird sicher sehr beschränkt sein in den nächsten Jahren, gerade in Deutschland, und denen bleibt wahrscheinlich außer Robotik und Rüstung nicht viel übrig, wo sie ihr Know-how und das gesamte Domänenwissen in irgendeiner Form kanalisieren und nutzen können. Was sollen die sonst machen? Das heißt, in irgendeiner Form müssen wir die Leute busy halten. Und wie du schon sagst, wird KI und Robotik grundsätzlich so viele Arbeitsplätze kosten, wir können uns das gar nicht leisten, dass die gesamte Automobilindustrie abstirbt. Also das heißt, ich denke, Robotik ist der total Industrialisierung 2.0. und sollte unbedingt verfolgt werden, auch von unseren ganzen BMWs und VWs und Daimler und so weiter.
Ja, da ist das schon interessant. Das war immer wieder in den letzten Jahren so ein paar PR-Aktivitäten erkennbar geworden sind. 2022 zum Beispiel schon Mercedes da ein bisschen was gemacht. Aber dass bei diesen großen Events, wo auf der Bühne, das hat Jensen Huang mal gemacht, der Nvidia-Chef, ein Dutzend Roboter aus aller Welt sind. Da steht in der Regel kein deutscher Roboter von einem deutschen Automobilunternehmen und dagegen schon relativ viele Roboter von anderen Automobilunternehmen. Keine Ahnung, ob wir hier ein bisschen zu spät dran sind, mal wieder, oder ob es, wie es ja auch schon manchmal war, in Deutschland etwas länger braucht, dann aber das Feld von hinten aufrollt. Ich glaube persönlich, humanoide Roboter werden das sichtbarste Zeichen eines vollkommen anders gelagerten 21. Jahrhunderts. Das ist fast so eine soziologische Sichtweise oder eine soziotechnologische Sichtweise, Ich glaube, dass wenig die Gesellschaft so verändert, wie die Alltäglichkeit eines humanoiden Roboters, nicht nur in der Fabrikhalle, sondern auch auf der Straße oder zu Hause. Weil das ein so großer Unterschied aus meiner Sicht ist, wie es ihn selten zuvor gab beim Antlitz der Welt. Ja, vielleicht genau, als plötzlich nicht mehr nur Kutschen unterwegs waren und Menschen, sondern auch irgendwie komische Kutschen ohne Pferde. Und als man plötzlich überall Straßen gebaut hat, damit diese Kutschen ohne Pferde fahren. Also wo wirklich das Antlitz der Welt sich verändert hat. Ich glaube, das wird durch humanoide Roboter in ähnlicher Drastik, und zwar schon gar nicht mehr so weit weg, in 5, in 10 Jahren spätestens, hier auf dieser Welt passieren.
Und dann überleg mal, was das für die Gleichberechtigung tun wird. Wenn wir davon ausgehen, dass die Roboter überwiegend im Haushalt stattfinden werden, haushaltsnahe Arbeit, wie auch immer, machen werden, wie das die ganzen Frauen, die die ganze Care-Arbeit machen, ja, überwiegend Hausarbeit machen, wie das die befreien wird und wieder zurück in die Gesellschaft bringen kann und die somit am Arbeitsleben teilhaben können und produktiv sein können. Also ich sehe darin eine große Chance.
Ich finde wirklich wunderbar deinen Optimismus. Ich möchte nur zu bedenken geben, und ich bin selbst auch optimistisch, ich möchte wenigstens, damit wir so den Anschein einer Balance haben und nicht nur optimistisch sind, ich möchte zu bedenken geben, dass man exakt das Gleiche auch schon über die Waschmaschine gesagt hat und über den Backofen. Oh, jetzt haben die Frauen endlich Zeit, auch andere Dinge zu tun, weil das scheint also eher ein gesellschaftliches als ein technologisches Problem zu sein. Aber ich teile deine Hoffnung, auch wenn sie in Teilen vielleicht nicht ganz so schnell in die Umsetzung gelangt. Was glaubst du denn, was bei dem Aufeinandertreffen von Mensch und Roboter im Haushalt oder auf der Straße, was da die ersten großen Probleme sein werden? So ein bisschen wie man plötzlich gemerkt hat, überall gab es diese Elektroroller und das erste große Problem, hätte ich nie gedacht, war Vandalismus.
Ich denke, dazu analog werden wir einfach weggeschmissene Roboter sehen. Und das wird ein ziemlich komisches Straßenbild geben, weil die ja schon etwas sehr Menschliches haben. Ich glaube, dass wir halt sehr, sehr, sehr viel Elektroschrott sehen werden.
Das auf jeden Fall. Die Frage ist, ob Elektroschrott und auch anderen Schrott. Das haben wir heute schon in der Technologie, dass immer mal irgendwie Unfug dabei ist. An dieser Stelle mein Lieblingszitat über Science Fiction passt wahnsinnig gut von Theodore Sturgeon, ein bekannter Science-Fiction-Autor, der mal gefragt wurde, obwohl er ein sehr guter Autor war, hat er hauptsächlich Science-Fiction geschrieben. Und dieses Obwohl sagt vielleicht schon alles. Er wurde gefragt von einem Journalisten, warum er Science-Fiction machen würde. 90% von Science-Fiction sei doch Schrott. Und seine Antwort war, ja, aber 90% von allem ist Schrott. Und er hat darauf verwiesen, dass halt immer nur 10% der Dinge an der Oberfläche wirklich so hochqualitativ sein können. Aber um das vielleicht abzurunden, meine Perspektive auf den großen Konflikt zwischen Menschen und Robotern oder die Reibefläche, Konflikt ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Reibung, die da entstehen wird, die ist aus meiner Sicht, dass man irgendwann merkt, dass man getrennte Bereiche braucht für die vielen Roboter, die irgendwo sind und unterwegs sind und für die Menschen, damit sie sich nicht ins Gehege kommen. Ich glaube schon, dass wir sowas haben werden wie Roboterspuren, dass wir sowas haben werden wie eigene Waggons in öffentlichen Verkehrsmitteln für Roboter, dass wir sowas haben werden wie roboterfreie Zeiten. Ich glaube, wir werden, das ist ein merkwürdiges Wort in dem Kontext, aber mir fiel kein anderes ein und das ist vielleicht in der Drastik auch erhellend. Ich glaube, wir werden eine bestimmte Form von Roboter-Apartheid bekommen. Wirklich zwei getrennte Welten für Menschen und Roboter. Und anders als bei allen anderen Apartheiten bin ich in diesem Fall gar nicht so sicher, ob das vielleicht nicht sogar ein bisschen eine kluge Lösung sein könnte.
Und dann gibt es auch eine Roboterrevolution, meinst du?
Donny O'Sullivan, ein lieber Bekannter, eine Art Comedian, eine Art Internet-Comedian, eine Art Berufsbild, die es auch erst wirklich mit TikTok und Instagram so richtig gibt, der sich bezogen hat in einem sehr kurzen Bit. Der hat sich bezogen auf die Meldung von Sam Altman, die rumgegangen ist vor einiger Zeit, nämlich, dass OpenAI Millionen, wenn nicht Milliarden, verliert dadurch, dass Menschen Bitte und Danke sagen. Und er hat gesagt, ich benutze jeden Tag ChatGPT, ich sage immer Bitte und Danke und mir ist völlig egal, dass es Energie kostet und mir ist total egal, dass OpenAI Geld verliert. Ich sage weiter Bitte und Danke, weil ich der festen Meinung bin, dass irgendwann abgerechnet wird und wenn die Roboter dann die Herrschaft übernehmen, dann möchte ich nicht derjenige sein, der in Ungnade gefallen ist, weil ich unhöflich war zu den Robotern. Deswegen sage ich weiter Bitte und Danke. Und das fand ich so einen tollen Take, der sehr, sehr gut zu dieser Vermischung aus KI und Robotik passt so als Schlussakkord. Hast du noch Abschiedsworte, bevor wir zum dieswöchigen, sehr gut passenden Schmetterlingsfakt kommen, Elisabeth?
Also dein Gedanken der Roboter-Apartheid, darüber denke ich gerade noch nach. Das ist natürlich super visionär, aber gar nicht so unrealistisch. Es hängt halt davon ab, tatsächlich wie zugespammt wir werden von diesen Geräten. Ich ging davon aus, dass der wie der Staubsauger in meinem Schrank steht und ich ihn raushole, wenn ich ihn brauche und bitte dann die Wäsche zu machen. Aber natürlich hast du recht, dass das Straßenbild sich ja verändern wird und dass der Roboter dann mitkommt, um Sachen zu tragen und dergleichen. Daher hast du sicherlich recht und wir sollten uns darüber Gedanken machen. Also das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Vielen Dank für die Gedanken.
Und ich habe direkt daran angrenzend von dir mitgenommen, dass natürlich ein so teures, so wirkmächtiges Gerät prädestiniert ist für die Sharing Economy. Das hatte ich vorher noch nie zusammen gedacht. Habe ich jetzt durch deine Bemerkung auch gemacht. Auch darüber werde ich nachdenken, weil das natürlich völlig neue Ansätze auch im Industriebereich ermöglicht. Also nicht nur, dass man tagsüber den Roboter hier und abends da, sondern dass man Robotern natürlich unterschiedliche Aufgaben zuweisen kann und dass man sie sharen kann zwischen unterschiedlichen Bereichen und dass das eine völlig andere Herangehensweise werden kann. Also Sharing Economy plus Robotik, das ist das, worüber ich jetzt intensiv nachdenken werde. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, Elisabeth. Und wir schließen jetzt mit dem Schmetterlingsfact diese Woche.
Sensorik gehört zu den wichtigsten Bereichen der Robotik, weil Roboter mit Sensoren ihre unmittelbare Umwelt wahrnehmen und darauf jede Interaktion oft in Echtzeit aufbauen müssen. Passenderweise gibt es praktisch keine Lebewesen, die mit ihrer Sensorik so außergewöhnlich aufgestellt sind wie Schmetterlinge. Zum Beispiel was Farbensehen angeht. Menschen und übrigens auch die allermeisten Roboter haben 3 verschiedene Fotorezeptoren, rot, grün und blau. Der asiatische Kolibrifalter dagegen hält den Weltrekord, denn er muss sehr viele sehr bunte Blüten erkennen und hat dafür 15 verschiedene Farbfotorezeptoren. Das Gehör der meisten Schmetterlinge liegt in einem einzelnen Ohr namens Tympanalorgan in einer Einbuchtung des Hinterleibs oder der Brust verborgen und ist auf Geräusche heranrauschender Vögel spezialisiert. Schmecken tun Schmetterlinge oft mit den Fühlern, manchmal, wie die Weibchen des auch in Deutschland vorkommenden, übrigens wunderschönen Schwalbenschwanzes, aber auch mit den Füßen. Am interessantesten jedoch ist das Riechorgan der Schmetterlinge. Ihre Nase ist nämlich, wie digital hört sich das eigentlich an, in den Antennen. Dort schwingen sie sogenannte Riechsensillen durch die Luft. Und das mit spektakulärem Erfolg. Sowohl die bekannten Seidenspinner wie auch die Männchen der Pfauenaugen gehören zu den besten Riechern des Tierreichs. Es reicht bereits ein einzelnes Molekül des Schmetterlingspheromons Bombykol aus, damit ein Männchen ein paarungsbereites Weibchen riechen kann, und zwar aus bis zu 9 Kilometern Entfernung. Also nichts gegen Roboter und künstliche Intelligenz, aber bis Maschinen den Schmetterlingen das Sensorenwasser reichen können und nicht nur den Menschen, sondern auch den Schmetterling ersetzen, dürfte noch ein wenig Zeit ins Land gehen.